In den letzten Wochen war die Schwarzmeerregion ja immer wieder mal in den Schlagzeilen. Besonders aufgefallen ist es mir jetzt, als ein britischer Zerstörer in das russische Hoheitsgebiet gefahren ist. Kurz danach wurden dann auch interne Dokumente der britischen Armee gefunden, aus denen hervorging, dass es sich dabei um eine gezielte Aktion in provokativer Absicht gehandelt hat. Wie würdest du das einschätzen? Was war das Ziel dieser Aktion eigentlich?
Naja, das Ziel war aus meiner Sicht, einfach mal die russische Reaktion auszutesten, wenn man diejenigen Gewässer benutzt, die Russland als seine Hoheitsgewässer definiert, seitdem es doch 2014 die Krim übernommen hat. Ich sage das deswegen jetzt mal ganz bewusst so distanziert, weil ich mich hier nicht in Diskussionen darüber einlassen will, wem denn nun die Krim gerechterweise gehört. Das ist, wie ich finde, ein Streit, auf den sich Linke nicht einlassen sollten. Tatsache ist, dass im Moment diese Gewässer faktisch von Russland kontrolliert und beansprucht werden. Und deswegen muss man sich eigentlich überlegen, welche Wirkungen hat es, wenn man solche Aktionen macht. Und dies noch dazu, wie du ja richtig gesagt hast, offenbar mit Absicht und mit Vorsatz, weil ja in diesen berühmten britischen Bushaltestellendokumenten auch beschrieben war, dass mehrere Optionen diskutiert wurden. Entweder man umfährt die Krim weiträumig oder man segelt halt direkt unter ihrer Küste entlang. Und gegen die weiträumige Umfahrung sprach aus Sicht der Autoren, dass das so ausgesehen hätte, als würde Großbritannien den Arsch einkneifen, um es mal drastisch zu sagen. Und dieser Eindruck sollte vermieden werden. Was dann hinterher wirklich dabei rausgekommen ist, das ist eine ganz andere Geschichte, denn faktisch sind das britische Schiff und auch die holländische Fregatte Evertsen, die am Tag darauf von russischen Flugzeugen abgefangen wurde, als sie Kurs auf die Meerenge von Kertsch nahm, nach diesen Zwischenfällen sehr schleunig und ohne großes Aufheben zu machen und noch vor Abschluss des Manövers Seabreeze aus dem Schwarzen Meer herausgefahren. Das heißt, man kann erwarten und auch hoffen, dass die robuste Reaktion Russlands doch in London und Den Haag und in Brüssel bei der NATO ihre Wirkung nicht völlig verfehlt hat.
Du hattest jetzt schon kurz dieses Manöver Seabreeze erwähnt, weil das ist ja nicht das einzige Kriegsschiff, was da gerade unterwegs ist oder war. Kannst du einen Überblick über dieses Manöver geben? Welche Dimensionen hat das? Wer ist daran beteiligt?
Naja, es war eines der größten NATO-Manöver im Schwarzen Meer überhaupt, seit zumindest den Vorgängen von 2014. Es waren 30 Länder beteiligt, sowohl Mitgliedstaaten der NATO als auch solche, die nicht dazugehören. Zum Beispiel hat, wie ich gelesen habe, der Senegal ein Element seiner Kriegsmarine ins Schwarze Meer geschickt. Man kann sich wundern, dass so ein Schiff überhaupt so weit fahren kann, wenn es aus dem Senegal kommt. Aber gut, die Bundesmarine hat sich übrigens nicht daran beteiligt, an diesem Manöver. Das können wir am Rande auch mal festhalten. Es ist vielleicht ein Indiz dafür, dass die Bundesregierung doch die unmittelbare Provokation in dieser Situation eher vermeiden möchte. Aber das ist eine gutwillige Interpretation von mir. Die Standardinterpretation lautet, dass die Bundesmarine sich auf ihre Aufgaben bei der Sicherung der Ostsee konzentriere. Nur da es ja zum Beispiel zu den Aufgaben der Marine des Senegal nicht unbedingt gehört, im Schwarzen Meer herumzufahren, glaube ich, ist dieses Argument, dieses offizielle Argument auch im Falle der Bundesmarine nicht so wirklich überzeugend, sondern es dürfte eher darauf hinauslaufen, dass es doch eine politische Entscheidung war, die Bundesmarine an dieser Stelle rauszuhalten.
Inwieweit würdest du dieses Manöver als, also wenn es eines der größten war, die es überhaupt gab, ist es eine neue Dimension? Steht es trotzdem auch in einer längeren Tradition oder ist es was auch an sich völlig Neues?
Naja, diese Manöver als solche im Schwarzen Meer veranstaltet die NATO seit Jahren und seit den Vorgängen des Jahres 2014, also der Übernahme der Krim durch Russland, in verstärktem Maße. Was tatsächlich neu war, war das Ausmaß. Also ich habe gesagt, 30 Staaten waren beteiligt, 32 Schiffe. um die 5000 Soldaten an Bord. Und dieses Manöver war, es ist ja jetzt vor ein paar Tagen zu Ende gegangen, es war koordiniert mit Übungen von Landstreitkräften, Fallschirmjägern und so weiter in der ganzen Ukraine. Das heißt, es lief schon das ab, was russische Kommentatoren die militärische Aneignung des ukrainischen Territoriums durch die NATO genannt haben. Das heißt, die NATO richtet sich dort ein, in der Ukraine, offensichtlich auch auf Dauer. Es gibt immer wieder Berichte darüber, dass die NATO schwere Waffen, die sie für Manöverzwecke mitbringt, dann hinterher in der Ukraine angeblich vergisst. Mit anderen Worten, sie zur Verfügung stellt den ukrainischen Streitkräften. Das heißt, hier soll schon, wie mir scheint, ein Vorposten aufgebaut werden für alle Fälle. Und es soll natürlich gegenüber Russland auch demonstriert werden, dass die NATO an der Seite der Ukraine stehe, wobei interne Quellen der NATO durchaus sich darüber klar sind, dass falls es zu einem wirklichen Konflikt kommen sollte und nicht nur dazu, dass Russland hinter seiner eigenen Grenze, also im Prinzip von niemandem kritisierbar, jetzt also die Muskeln spielen lässt und da seine Panzer herumfahren lässt, dass wenn es zu einem wirklichen Konflikt käme, die NATO keine Chance hätte, den wirklich zu stoppen, jedenfalls nicht mit konventionellen Mitteln, einfach weil Russland näher dran ist. Wir haben halt von der ukrainischen Ostgrenze bis nach Kiew 400 oder 500 Kilometer, je nachdem von wo aus man zählt. Und die NATO ist trotzdem weit weg und bis sie relevante Kräfte dorthin transportiert hätte, wäre ein solcher Krieg wahrscheinlich zu Ende. Jedenfalls so lange, wie er konventionell geführt wird. Und da kommt ein weiterer Punkt hinzu. Die Washington Post hat bereits im Mai einen Artikel veröffentlicht einer Kriegsspielspezialistin beim Imperial College in London, also einer dieser imperialistischen Denkschulen, die Kriege durchspielen. Und die berichtete, dass also seit 2019 eine ganze Reihe von solchen Stabsübungen stattgefunden haben, die alle damit geendet sind, dass die NATO-Staaten letzten Endes keine Lust hatten, den Krieg auf die atomare Ebene zu eskalieren wegen der Ukraine. Auf der anderen Seite, um es weiter darauf zu ergänzen, steht natürlich die NATO vor einem Dilemma im Fall der Ukraine, ebenso wie im Fall des Baltikums, dass wenn sie sozusagen zu defensiv ist, dann fürchtet sie, dass sie Russland zu Aggressionen einlädt. Ich behaupte, Russland hat zu solchen Aggressionen keinen Anlass und kein strategisches Motiv. Da kann ich gleich noch was dazu sagen. Aber die NATO wäre halt in diesem Falle blamiert, wenn sie öffentlich sichtbar zurückstecken müsste. Diesen Eindruck will sie auf jeden Fall vermeiden und deswegen eskaliert und provoziert sie, um sozusagen den Eindruck der Stärke zu vermitteln, auch wenn diese Stärke in Wahrheit gar nicht gegeben ist.
Ja, du hast es gerade schon angedeutet. Magst du vielleicht noch ein paar Worte grundsätzlicher zu der geostrategischen Bedeutung dieser Region sagen? Also warum ist die überhaupt so wichtig? Welche Interessen haben NATO, aber auch welche Interessen hat Russland? Du hast es gerade schon angedeutet, so ein bisschen.
Also der ganze Witz, der strategische Witz an Seabreeze und auch an diesen beiden Provokationen der Holländer und Engländer liegt darin, dass wenn Russland die Sache hätte durchgehen lassen und diesen NATO-Schiffen die Passage durch die Gewässer vor der Krim so einfach erlaubt hätte, dann wäre die Kalkulation der NATO aufgegangen, die darin beruht, einfach den Einkreisungsring um Russland neu zu knüpfen, und zwar egal, ob Russland jetzt die Krim kontrolliert oder nicht. Ich meine, die Übernahme der Krim durch Russland 2014 hatte ja den Zweck zu verhindern, dass der Stützpunkt in Sevastopol in die Hände der NATO kommt oder jedenfalls nicht mehr von Russland genutzt werden kann. Denn wenn dies passiert wäre, dann hätte Russland am Schwarzen Meer eigentlich nur noch seinen Stützpunkt in Novorossiysk gehabt. Und das liegt sozusagen im Windschatten der Krim. Entschuldigung. Und das hätte bedeutet, dass eigentlich Russland seine Schwarzmeerflotte nur noch sozusagen in geordnetem Zusammenhang nach Kaliningrad oder Murmansk hätte evakuieren können. Und dann wäre die russische Südwestflanke praktisch schutzlos Angriffen der NATO ausgesetzt, unter anderem auch mit Marschflugkörpern. Die USA zum Beispiel schicken jedes Mal zu jedem Seabreeze-Manöver einen Lenkwaffenzerstörer namens Ross in die Ukraine, der mit 56 Tomahawk-Marschflugkörpern beladen ist, die eben bis nach Moskau reichen würden. Und genau diese Option, ja, dass also die NATO denselben Ring, den Russland 2014 gesprengt hat, jetzt in etwas weiterer Entfernung, aber in einer strategisch unwesentlich weiteren Entfernung noch neu knüpft, genau das will Russland nicht zulassen. Wobei das Schwarze Meer eben erstens das Meer vor Russlands südwestlicher Haustür ist. Insofern hat die ganze Sache schon den Charakter einer Wiederholung des Szenarios der Kuba-Krise von 1962, wo ja Russland versucht hat, vor der Haustür der USA mit seinen Raketenstellungen eben eine Bedrohung aufzubauen. Insofern ist die harte Reaktion Russlands überhaupt nicht verwunderlich. Es wäre erstaunlich, wenn diese Reaktion nicht eingetreten wäre. In zweiter Linie ist das Schwarze Meer natürlich für Russland wichtig, weil die Schwarzmeerflotte auch die Basis ist für die russische Flottille, die im Mittelmeer herumkreuzt, die unter anderem den Nachschub für die russischen Truppen in Syrien schafft und damit auch die Grundlagen für eine Machtprojektion Russlands im östlichen Mittelmeer und im Nahen Osten. Und das sind Punkte, die natürlich den Westen, insbesondere die USA, extrem stören, dass Russland nicht nur den syrischen Bürgerkrieg de facto zugunsten von Assad gedreht hat, sondern sich eben auch bei der Gelegenheit selbst dort wieder etabliert hat. Russland hat ja seinen Stützpunkt in Tartus in Syrien im Zusammenhang mit der Intervention dort seit 2015 erheblich modernisiert. Es hat auch ein Stützpunktabkommen mit Ägypten abgeschlossen und ist damit im Prinzip zumindest an die Nordküste des Suezkanals zurückgekehrt. Auf der Südseite des Suezkanals hat Russland sich einen Marinestützpunkt im Sudan zusichern lassen 2019. Der ist wesentlich kleiner als die Basis in Tartus. Aber im Prinzip zeichnet sich damit natürlich die Option ab, dass Russland, wenn es will, beide Zugänge zum Suezkanal blockieren oder zumindest den Zugang deutlich behindern kann.
Wenn wir uns das Ganze mehr innenpolitisch, also aus Sicht der Ukraine, angucken, welche innenpolitischen Tendenzen findest du, sind da gerade die wichtigsten? Welche Interessen setzen sich da gerade vorwiegend durch?
Na gut, das ist eine schwierige Frage. Also es gibt in der Ukraine im Augenblick zwei Hauptfronten der Auseinandersetzung. Das eine ist die zwischen der Front der sogenannten Krieger und der Front derjenigen, die auf ein Ende des Krieges im Donbass ausgehen. Wie dieser Krieg, wie diese Auseinandersetzung ausgeht, ist im Augenblick schlecht absehbar. Beide Seiten machen gelegentlich Drohungen. Also die Ukraine zum Beispiel hat im Frühjahr eine Weile lang mal sehr aggressiv gegen das Donbass reagiert. Und es gab Statements ukrainischer Generäle des Inhalts, dass die Armee im Prinzip für eine Offensive dort bereit sei und nur noch auf den politischen Befehl warte. Das ist dann alles etwas abgekühlt, diese Argumentation, als Russland einfach mit seinen eigenen Frühjahrsmanövern in den Gebieten Kursk und Bjelgorod, also entlang der Grenze zur Ukraine, gezeigt hat, welche Potenziale es kurzfristig mobilisieren kann. Und insbesondere auch, nachdem die Russen zwar nach Ende der Manöver ihre Truppen, also die Menschen, abgezogen haben, aber die schwere Ausrüstung, die das eigentliche logistische Problem darstellt, in Grenznähe belassen haben. Das heißt, dieses Damoklesschwert hängt in jedem Moment über der Ukraine. Und es gibt eben jetzt die Frage, wie soll die Ukraine mit dem Donbass künftig umgehen. Und an der Stelle hat Präsident Zelensky Ende Juni ein Fernsehinterview gegeben, in dem er erstmals angedeutet hat, die Ukraine könne ja auch das Donbass loslassen. Aber darüber müsste es ein Referendum geben. Muss man dazu sagen, das ist nicht so positiv zu werten, wie sich das erstmal vielleicht anhört. Nach dem Motto, na gut, dann sagt die Ukraine halt, dann lassen wir das Donbass gehen. Ab mit Schaden und es ist eine Ruhe, weil Erstens würde das bedeuten, dass die Ukraine die Minsker Verhandlungen verlässt und damit auch dasjenige, was sie bisher an alle Waffenstillstandsvereinbarungen bindet. Und zweitens würde das bedeuten, dass zum Beispiel die Ukraine versucht sein könnte, eine Trinkwasserblockade auch gegen das Donbass zu verhängen, ähnlich wie sie das seit 2014 gegenüber der Krim tut. Davon hält sie einstweilen nur ein Umstand ab, nämlich der, dass zwar die Ukraine das Donbass mit Wasser versorgt, aber durch die abgespaltenen Gebiete verläuft auch die Trinkwasserversorgung für die 2014 in ukrainischer Hand verbliebene Industriestadt Mariupol am Asowschen Meer. Und das bedeutet, dass die Ukraine, wenn sie eine militärische Offensive planen sollte, wenn sie eine Abspaltung des Donbass provozieren sollte, vorher einen Umgehungskanal bauen müsste für dieses Trinkwasser, was von Gebieten nördlich der abgespaltenen Gebiete kommt, ein Umgehungskanal bis nach Mariupol. Das geht nicht so schnell, das merkt man. Das heißt, das ist eine eher abstrakte Drohung. Die größere Bedeutung dabei hat, dass der Gedanke, das Donbass gehen zu lassen und sozusagen zu sagen, ab mit Schaden, darauf hinausläuft, dass eine andere Ukraine gebaut wird. Denn die Ukraine, so wie sie 1991 in die Unabhängigkeit gegangen ist, ist ein Land, was ethnisch vielfältig ist. Wir haben eine russischsprachige Bevölkerung im Osten. Wir haben die ukrainischsprachige Bevölkerung im Westen. Wir haben ein paar Minderheiten, zum Beispiel Ungarn, ganz im Südwesten. Wir haben ein paar Rumänen. Und wir haben eine große Menge in der Mitte des Landes, die zweisprachig ist und die im Grunde die Trägerschicht war dieses politischen Schwebezustandes, in der eben die Ukraine sich nicht entschieden hat, sich nicht entscheiden musste, zwischen Beziehungen nach Osten und Beziehungen nach Westen. Genau dieser Schwebezustand ist und sollte mit dem Euromaidan aufgebrochen werden. Das heißt, es sollte ein Dilemma aus Sicht der ukrainischen Nationalisten, dass nämlich die Ukraine nicht ukrainisch genug war, ukrainisch genug im Sinne der galizischen Nationalisten aus dem Westen des Landes, dieses Dilemma sollte aufgebrochen werden. Und wenn die Ukraine sich vom Donbass lossagt, dann heißt das natürlich in erster Linie, dass der Unterhalt diese Region mit immerhin doch noch 3 Millionen Einwohnern letztlich vollkommen auf die Schultern Russlands fallen würde. Jetzt kann man sagen, das haben sie davon, dass sie den Aufstand dort unterstützt haben. Irgendwann wird ihnen das auf die Füße fallen, natürlich. Aber es führt eben auch dazu, dass die ukrainische Gesellschaft sich eher radikalisieren würde und sozusagen den und in antirussischer Hinsicht. Und das bedeutet eben, dass potenziell dort ein neuer Spannungsherd entsteht. Der andere Punkt, um das zu sagen, ich hatte ja vorhin von zwei Tendenzen geredet, der andere Punkt ist der sogenannte Kampf gegen Korruption und Oligarchie. An dieser Stelle ergreift Präsident Zelensky immer wieder alle möglichen Initiativen, die ihm von seinen westlichen Geldgebern aufgedrängt werden. Die sind mehr oder minder erfolgreich, aber meiner Ansicht nach im Wesentlichen vorgetäuscht, weil es wie in der Ukraine immer eigentlich bei all diesen Umwälzungen darum geht, dass die eine oligarchische Clique die andere ablöst in ihrer Kontrolle über die Geldströme im Land und über die immer geringer werdenden ökonomischen Ressourcen des Landes. Das heißt, da sehe ich jetzt einen, ach ja, und es gibt natürlich einen Aspekt noch, warum der Westen so auf dieser ganzen Korruptionsbekämpfung in Anführungszeichen besteht, dass ist auf der einen Seite verständlich, weil diese ganze Korruption natürlich aus der Sicht westlicher Investoren die sogenannten Transaktionskosten erhöht. Also wenn ich eine Million habe und will die in eine Fabrik investieren, dann kann ich entweder mit dieser Million diese Fabrik kaufen, aber wenn ich dann dazu noch eine weitere halbe Million investieren muss, um von den richtigen Leuten die Genehmigung zu kriegen, dann ist der tatsächliche Preis der Fabrik hinterher 1,5 Millionen. Ja? Das sind die sogenannten Transaktionskosten. Und zweitens, es gibt auf Seiten der USA das Bestreben, die ganze ukrainische Bourgeoisie, wie sie sich entwickelt hat, also die sogenannte Nomenklatura oder die Oligarchie, einfach en bloc abzulösen und zu entmachten, um dann das Land den ausländischen Investoren sozusagen wie einen reifen Apfel darzubieten. Man kann das fast vergleichen mit der sogenannten Liquidierung des Kulakentums als Klasse in der Stalinzeit. Das heißt, es soll die ukrainische Bourgeoisie, so wie sie nun mal entstanden ist und so wie es sie gibt, nämlich in Gestalt diversester korrupter Oligarchen, die soll entmachtet und abgelöst werden durch eine neue Kompradorenschicht mit westlichen Darlehen, die dann einfach keine weiteren Schwierigkeiten mehr machen, auch nicht diejenigen, dass sie überhöhte Schmiergelder verlangen. Dass natürlich dann trotzdem in der Praxis Schmiergelder verlangt werden, ist so klar wie das Amen in der Kirche.
Das finde ich einen sehr interessanten Punkt, also gerade auch diese Widersprüche innerhalb der Kapitalistenklasse, welche verschiedenen Interessen da verfolgt werden können. Wie würdest du in dem Zusammenhang die EU einschätzen? Wie positioniert die sich zu der heutigen Bourgeoisie in der Ukraine?
Also um ehrlich zu sein, ich sitze natürlich nicht bei der EU unterm Tisch und weiß das nicht, aber mein Eindruck ist aus vielen Äußerungen, die mir so aufgefallen sind, dass die EU im Grunde mit ihrer Assoziation der Ukraine nicht sehr glücklich ist, weil sie das eine Menge Geld kostet, ohne dass sie wirklich große Vorteile davon hat. Also positiv aus Sicht der EU ist, dass der Personenverkehr liberalisiert ist, denn das verschafft insbesondere den östlichen Mitgliedstaaten einen Zufluss von billigen Arbeitskräften. In Polen zum Beispiel sind fast 2 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer tätig, in Pflegeberufen, auf dem Bau, also ganz überwiegend in sogenannten niedrigen Tätigkeiten. Anderswo in Tschechien ist es auch so. Das heißt, da ist einfach ein Zufluss an billiger Arbeitskraft geschaffen worden, der wiederum für die östlichen Mitgliedstaaten bestimmte Folgen kompensiert ihres eigenen EU-Beitritts 2004 und folgende, nämlich den Abfluss von qualifizierten Arbeitskräften weiter nach Westeuropa. Ja. Also wir können das zum Beispiel sehen am Beispiel der vielen polnischen Ärzte und Krankenpfleger, die in Deutschland tätig sind. Die fehlen natürlich in Polen. Und Polen hat erstmal für ihre Ausbildung gezahlt. Und jetzt holt sich Polen die entsprechenden Leute wieder aus der Ukraine. Das ist jetzt kein großes Problem, weil die Sprachen sind ziemlich ähnlich, ukrainisch und polnisch, das kann man relativ schnell lernen. Aber es hinterlässt halt die Lücke auf der ukrainischen Seite und dort sind die Löcher im Gesundheitswesen wirklich dramatisch. Man sieht es auch daran, dass also die Covid-Zahlen in der Ukraine absolut dramatisch sind und niemand kümmert sich im Grunde groß darum, weil niemand die Ressourcen hat, irgendetwas zu tun. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die EU weit davon entfernt ist, aus meiner Sicht, einen ukrainischen Beitritt zur EU auch nur ins Auge zu fassen. Und daran sind auch die östlichen Mitgliedsländer, die sich angeblich immer so als Advokaten der Ukraine aufführen, überhaupt nicht interessiert, aus einem einfachen Grund. Wenn nämlich die Ukraine heute beitreten würde, dann wäre Polen sofort ein Nettozahlerland und könnte die Zuflüsse aus den Regionalfonds der EU, die es selber seit 15 Jahren bekommt und immer noch gerne bekommen würde, sofort an die Ukraine weiterleiten, weil dort einfach die ganzen volkswirtschaftlichen Kennziffern so schlecht sind, dass Polen also sozusagen oberhalb der Durchschnittslinie wäre. und Nettozahler würde. Und das ist überhaupt nicht das, was die Regierung in Warschau vorhat. Für die anderen Länder ist es ähnlich. Wenn ich mir mal den Exkurs erlauben darf, zum Beispiel Rumänien würde vielleicht ganz gerne Moldau schlucken, aber nun ist Moldau ein sehr kleines Land, das ginge vielleicht noch. Aber und da würde die EU wahrscheinlich sagen, okay, das nehmen wir hin, weil wenn Moldau in Rumänien aufgeht, mit Rumänien haben wir unsere Probleme mit der Korruption und so weiter, aber da müssen wir wenigstens nicht noch eine korrupte Regierung sponsern, da haben wir ein Problem weniger. Wohingegen bei der Ukraine, die ist einfach zu groß, um dieses sozusagen Portokassenmodell an ihr durchzuexerzieren. Deswegen glaube ich, dass die EU im Moment die Ukraine ziemlich an der langen Angel hängen lässt. Was man auch daran übrigens sieht, dass alle Produkte, bei denen die Ukraine eventuell ein starker Konkurrent sein könnte für die EU, insbesondere auf dem Gebiet der industriellen Landwirtschaft, also großflächiger Anbau von Sojabohnen, Sonnenblumen, Mais, all diesem Zeug, von dem wir wissen, dass es also den Boden verwüstet, sogar die berühmte ukrainische Schwarzerde. Da hat die Ukraine sehr geringe Quoten eingeräumt bekommen für den zollfreien Import in die EU, weil natürlich die Leute, die in der EU im großen Geschäft sind, sich da auch nicht in die Suppe spucken lassen wollen. Das heißt, die EU führt alle möglichen warmherzigen Reden über die Ukraine, aber de facto ist sie ganz froh damit, dass dieses Land dieser Problemherd außen vor ist. Ähnlich übrigens auch die NATO. Ja. Es wird immer davon geredet, dass die Ukraine der NATO beitreten sollte, aber es wird selten dazu gesagt, dass das in der Praxis, zumindest so lange, wie man sich an das aktuelle NATO-Statut hält, gar nicht möglich ist, weil nämlich das NATO-Statut erstens Einstimmigkeit vorsieht, also jeder, also eine einzige Gegenstimme. Und wenn es die des von russischen Oligarchen gesponserten Zypern ist, würde sofort die ganze Sache begraben. Und zweitens, wichtiger, das NATO-Statut sieht vor, dass keine Länder mit offenen Grenzkonflikten aufgenommen werden. Das hat den Sinn, dass die NATO ein Bündnis des Gesamtimperialismus sein soll und nicht dazu gedacht ist, dass irgendwelche Leute irgendwelche peripheren Grenzstreitigkeiten mit ihren Nachbarn austragen und dabei die NATO mit ins Geschäft ziehen. Das wäre entschieden unter dem, was sich die NATO für sich selber vornimmt. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass die Ukraine innerhalb der nächsten, sagen wir mal, bestimmt 10, 15 Jahre weder der NATO noch der EU beitreten wird.
Mit der NATO sind wir auch direkt schon wieder bei einem Punkt, den ich jetzt am Ende des Interviews noch mal kurz ansprechen würde, gerne wieder mehr auf der Ebene von Militär und Kriegsgefahr. Wie groß würdest du die Gefahr einer militärischen Eskalation in dem Gebiet einschätzen?
Das hängt entscheidend von der NATO ab. Wenn wir nochmal zurückgehen auf diesen Defender-Zwischenfall und die zweite Geschichte mit der Evertsen, diesem niederländischen Schiff, dann waren das Versuche der NATO, aus meiner Sicht, mal die Reaktion der Russen auszutesten. Die Russen haben eine sehr deutliche Antwort gegeben, indem sie diese Warnschüsse abgegeben haben, die Bomben auf den Kurs des englischen Schiffes geworfen haben, auch unter anderem die Bordelektronik der westlichen Schiffe offenbar massiv gestört haben. Und der russische Verteidigungsminister hat im Nachgang auch gesagt, beim nächsten solchen Versuch könne es auch scharfe Schüsse geben. Er hat nicht gesagt, es wird scharfe Schüsse geben, weil damit hätte Russland sich sozusagen in eine Dynamik begeben, wo es dann auch seinen eigenen Worten Taten folgen lassen müsste. Aber die Drohung steht auf dem Tisch. Und jetzt kann die NATO sich entscheiden, ob sie diesen Kurs der Dauerprovokationen im Schwarzmeerraum fortsetzen will, dann weiß ich nicht, was beim nächsten Mal passiert. Auch wenn ich auf Grundlage dessen, was ich vorhin schon erzählt habe über diese Kriegsspiele der vergangenen Jahre, glaube, dass die NATO an einem Krieg mit Russland über die ukrainische Frage nicht interessiert ist. Aber wir wissen ja auch von Kriegen, die im Grunde aus völlig äußerlichen und dummen Gründen losgegangen sind. Ich sage nur das Stichwort des Ersten Weltkrieges, der ausgelöst wurde durch ein dummes Attentat in Sarajevo auf eine Gestalt, die von keinerlei größerer Bedeutung war. Aber weil dann eben einfach damals in Wien die Kriegsfraktion Vergeltung gegen Serbien drängte und das Deutsche Reich seinen Bündnispartner in Wien unterstützte, ist dann halt die Eskalation so gewesen, wie sie gelaufen ist. Man kann das alles nachlesen. Eine ähnliche Dynamik ist durchaus auch denkbar im Falle der Ukraine, weil die Ukraine natürlich umgekehrt das Interesse hat, sich mit ständigen Provokationen als bedroht darzustellen und damit ständig die NATO zu stärkerem Engagement zu erpressen. Und da herrscht, so wie ich es sehe, auch auf Seiten der NATO, ohne dass man das nach außen offen zugibt, ein großes Misstrauen gegenüber der Ukraine und eine große Vorsicht, sich da auf allzu enge Zusagen einzulassen.
Dann als letzte Frage von mir, was müsste die Antwort darauf sein, also aus linker Perspektive? Was wäre jetzt von Linken oder von Antimilitaristen in Deutschland gefordert?
Naja, in erster Linie, glaube ich, sollte man jedem Grünen, der heutzutage über die Lieferung von sogenannten Abwehrwaffen, ja, an die Ukraine redet, wie beispielsweise der Habeck, ne, einfach nur übers Maul fahren und sagen, halt den Mund, du Kriegshetzer, ne? Man muss sich natürlich dazu ein paar Argumente einfallen lassen. Das Wichtigste ist, dass keine Waffe einfach nur defensiv ist, weil auch sogenannte Defensivwaffen erlauben natürlich die auf der anderen Seite offensive Tätigkeiten. Ja? Also zum Beispiel die berühmten gepanzerten Krankenwagen, die Habeck liefern will mit Maschinengewehren auf dem Dach. Also das wäre ja nicht das erste Mal, dass unter Rotkreuz-Kennzeichen irgendwelche Provokateure transportiert werden oder plötzlich da rausspringen und irgendwas veranstalten. Also das ist das eine, einfach auf die Eskalationsgefahr, die im Schwarzmeerraum sich aufbaut, hinzuweisen und im Übrigen einfach, ja, und auf der anderen Seite würde ich davor warnen, weil ich weiß, dass es manche Leute gibt, die dazu neigen, jetzt also umgekehrt zu stark zu sagen, ja, die Krim gehört zu Russland, die war schon immer Russland, also mit anderen Worten, auf die Propaganda der russischen Nationalisten einzusteigen. Dass die Krim in russische Hände gefallen ist, 2014, ist inzwischen einfach eine politische Tatsache, die aus meiner Sicht nur noch um den Preis eines Krieges revidiert werden kann. Und das ist meiner Ansicht nach nicht die Frage, um die der Westen einen Krieg riskieren sollte, weil es hängt für uns im Grunde nichts dran als die Befriedigung ukrainischer Nationalisten in Kiew. Die Krim hat schon mehrfach die Seiten gewechselt. Ihre Bevölkerung ist überwiegend prorussisch. Niemand sehnt sich dort in die Ukraine zurück, bis auf ganz wenige, die inzwischen auch gar nicht mehr da sind. Und das muss man einfach meiner Ansicht nach pragmatisch anerkennen, ohne dass man jetzt auch den ganzen Schmus, den Putin erzählt über die Krim als Ort der ersten Taufe irgendeines russischen Fürsten im Jahre 900 so und so viel. Das muss man alles von sich abperlen lassen. Das ist nicht der wirkliche Grund gewesen für diese Aktion. Den wirklichen Grund habe ich am Anfang gesagt. Und da muss man sich einfach überlegen, ob es erstens Aufgabe des Westens ist, dies jetzt mit Gewalt zu revidieren, denn ohne wird es nicht gehen. Selbst Nawalny übrigens hat gesagt, die Krim gehöre natürlich zu Russland. Also da findet der Westen auch in Russland keine Bündnispartner. Selbst wenn dort ein Regime-Change stattfinden sollte. Und an der Stelle würde ich sagen, das muss man einfach anerkennen und sagen, so ist es nun eben. Und ob uns das gefällt oder nicht. Und es ist wichtiger zu verhindern, dass die Sache weiter eskaliert und aus dem Ruder läuft.